Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über Unternehmer und Unternehmerinnen im Unternehmen sprechen. Ich werde immer wieder gefragt, Philipp, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter selbstständiger werden? Wie kann ich es schaffen, dass sie eigenständig Entscheidungen treffen? Wie kann ich sie befähigen, sich irgendwelchen Aufgaben auch ohne vorherige Rücksprache zu stellen? Wie kann ich vor allen Dingen aber auch Einfluss darauf nehmen, wie sie bestimmte Dinge entscheiden, wenn ohne mich entschieden wird? Und ich glaube, der Schlüsselweg ist einfach, den Leuten unternehmerische Zusammenhänge zu erläutern. Die Problematik ist ja, dass viele Mitarbeiter privat keine Ansprechpartner haben, die einen Blick hinter die Kulissen zulassen. Jeder Mitarbeiter kennt tendenziell 22 andere Mitarbeiter, aber nur einen Unternehmer, das ist ihr Chef, und vielleicht auch andere Unternehmer aus der Distanz, aber kaum ein Mitarbeiter dürfte mal an Gesprächen teilgenommen haben, wo über Existenzängste, Liquiditätsengpässe, Wachstumsstrategien und vielleicht auch Wachstumshürden, Rückschläge und andere Problemstellungen gesprochen wird, sodass dem einen oder anderen einfach gar nicht klar sein kann, wie komplex das Leben des Unternehmers und der Unternehmerin ist und deshalb auch gar nicht ganz klar ist, warum diese Menschen, die man eben nicht so ganz versteht, manchmal Entscheidungen treffen, die man nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, niemand wird alleine erfolgreich. Wenn man wirklich mit einem Unternehmen auf Wachstumskurs kommen möchte, braucht man zwingend Mitarbeiter. Dann muss man sich ja in irgendeiner Form multiplizieren. Dann muss man ja sicherstellen, dass mehrere Aufgaben parallel erledigt werden. Und in dem Zusammenhang vielleicht schon mal ein Tipp, den ich an anderer Stelle hier in diesem Podcast schon mal erwähnt habe, der allerdings viel in deinem Leben ändern kann. Wenn du selber morgens ins Büro fährst, um zu arbeiten, fang nicht immer erst an, deinen Schreibtisch frei zu machen. Guck dir nicht erst deine E-Mails an, guck dir nicht erst deine Social-Media-Rückmeldungen an, guck dir nicht erst alle anderen Sachen an, die da vielleicht per Brief, Post oder anderweitig auf deinen Schreibtisch gekommen sind, sondern mach dir als allererstes Gedanken darüber, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin bei mir im Unternehmen braucht jetzt aktuell Unterstützung von mir, um dann in den Tag auch sinnvoll nutzen zu können. Das Problem ist, dass man häufig sonst folgendermaßen vorgeht. Man kommt morgens in die Firma, fängt erstmal an, sein eigenes Zeug wegzuarbeiten. Und wenn man dann merkt, boah, jetzt werde ich ein bisschen müde, jetzt bin ich ein bisschen schlapp, jetzt brauche ich mal eine kurze Pause, dann fängt man so bildlich angesprochen durchs Unternehmen zu streunern an, trifft auf irgendwelche Mitarbeiter, verwickelt die in Gespräche und stellt dann fest, dass die an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, Unterstützung brauchen und gibt denen dann Hinweise, was sie als nächstes tun könnten, sollten oder müssten. Das Problem bei diesem Prozess ist, dass die teilweise ja schon seit morgens orientierungslos da rumsitzen und wenn du jetzt an deinen eigenen Sachen so bis zur Mittagspause gearbeitet hast, sind rund 4, 4,5 Stunden Zeit verstrichen, bevor überhaupt jemand von dir Hilfestellung bekommen hat, um selber mal in die Produktivität zu starten. Und das ist einfach schwierig. Deshalb ist es aus meiner Sicht nicht nur wichtig, dass du den Leuten beibringst, eigenständig Probleme zu erkennen und auch eigenständig Lösungswege zu identifizieren, sondern darüber hinaus auch immer wieder hilfst, die richtigen Prioritäten zu setzen. Der ein oder andere Mitarbeiter hat einfach in seinem Leben nicht gelernt, sich selber zu organisieren und selbstständig Arbeit zu sehen und anzugehen. Der wartet einfach auf Zuwurf, also dass du dem irgendwas hinschmeißt und sagst, mach das jetzt mal hier. Und dann legt er auch irgendwie los. Aber wenn die Arbeit dann abgearbeitet ist oder irgendein Widerstand beim Umsetzen entsteht, hört er auch einfach auf zu arbeiten und wartet auf neue Instruktionen. Das Problem ist, das kann man denen nicht wirklich übel nehmen, weil wenn jemand gelernt hat, dass man als Mitarbeiter immer nur Jobs abarbeiten muss und nicht selber generieren muss, dann ist doch logisch, wenn ich nichts zum Abarbeiten habe, mache ich einfach erstmal nichts. Und da kann ja auch letztlich keiner böse drüber sein, weil das ist ja die Basis, auf der man hier seine Zusammenarbeit organisiert hat. Aus meiner Sicht ist es deshalb elementar wichtig, dass du dir Zeit dafür nimmst, Mitarbeitern komplexe Zusammenhänge einfach zu präsentieren, sodass sie nachvollziehen können, daraus vielleicht auch Verantwortlichkeiten und Mitwirkungschancen erkennen und dann vielleicht darüber auch eigene Initiative ergreifen, bestimmte Dinge einfach mal komplett eigenständig anzugehen. Ideal wäre doch, wenn zeitweise jemand nicht nur kommt und dich mit irgendwelchen Problemen und Rückmeldungen überrascht, sondern vielleicht auch mal sagt, lieber Chef, liebe Chefin, ich habe, als du jetzt meinetwegen mal ein paar Tage unterwegs warst, Urlaub hattest oder mir einfach mal eine Zeit lang gar nicht so viel gegeben hast, einfach mal selber an irgendwas gearbeitet. Hier ist unsere neue Lösung zum Thema Projektmanagement, hier ist unsere neue Lösung zum Thema Kalkulation. Hier habe ich mir einfach mal Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere Lieferanten qualitativer besser bewerten können. Oder hier habe ich mal was recherchiert, was bestimmte KI-Tools und bestimmte Lösungsansätze angeht. Das Problem ist aber, dass die Leute das ja teilweise nicht als ihren direkten Aufgabenbereich betrachten. Und deshalb ist es deine Aufgabe, denen einen erweiterten Wissenshorizont und vielleicht auch einen erweiterten Fokus zu vermitteln. Ich glaube, dass meine Mitarbeiter, insbesondere die, die schon lange an Bord sind, so extrem gut sind bei der eigenen Organisation und auch bei dem Setzen der richtigen Prioritäten, weil die einfach über viele Jahre immer wieder auch sehr viele Details von mir aufgeschlüsselt bekommen haben und selber auch sagen, Philipp, du hast uns einfach unternehmerisches Denken vermittelt, was ja in vielen anderen Unternehmen einfach nicht der Fall ist. Das liegt unter anderem ja auch daran, dass wenn dein Laden vertrieblich nicht läuft, hast du tendenziell immer Liquiditätsprobleme. Wenn du Liquiditätsprobleme hast, versuchst du einfach, die Kosten gering zu halten. Und der größte Hebel auf der Kostenseite ist einfach das Thema Gehalt. Wenn du geringe Gehälter bezahlst, kannst du ja auch mit geringen Einnahmen immer noch profitabel irgendwo arbeiten, wobei profitabel ja auch ein dehnbarer Begriff ist. Rein rechnerisch müsste man ja sagen, wenn du 1 Euro Überschuss produzierst, bist du profitabel. Ich würde ja immer die Gleichung und die Rechnung etwas komplexer gestalten und mir auch Gedanken über Opportunitätskosten machen und immer auch die Frage stellen, wenn ich die gleiche Energie, den gleichen Arbeitseinsatz an anderer Stelle brächte, was wäre dann für mich finanziell möglich? Und das Delta, was dann entsteht, müsstest du mindestens in deiner eigenen Firma erzielen, sonst macht das da, was du da tust, keinen Sinn. Deshalb angenommen, du bist jetzt Geschäftsführer, Geschäftsführerin, machst mit 10 Mitarbeitern 4.000, 5.000, 6.000 Euro monatlich Gehalt, dann würde ich dir empfehlen, ändere dringend deine Strategie oder mach den Laden zu, weil so viel Geld kriegst du als Führungskraft in einer anderen Firma, als Angestellter problemlos. Dann hast du 30 Tage Urlaub, wenn du gut verhandelst, kannst dich einfach krank melden, wenn du nicht so einen Bock hast, arbeiten zu gehen. Hast im Urlaub keinen, der dir auf den Sack geht, bist auch nicht für irgendwas verantwortlich und wenn Kunden beispielsweise keine neuen Aufträge platzieren, na gut, dann ist es halt auch nicht dein Problem. Soll sich halt die Firma, soll sich halt der Chef, soll sich halt der Vertrieb drum kümmern. Und deshalb, wenn du all diese ganzen Probleme auf deinen Schultern trägst, muss das auch finanziell in irgendeiner Form Sinn machen, sonst verbrennst du da einfach Lebenszeit. Von daher ist Profitabilität aus meiner Sicht eben nicht nur eine mathematische Gleichung, wo irgendwo ein Überschuss rauskommen soll, sondern es muss halt auch im Vergleich mit anderen Optionen, die du in deinem Leben hättest, immer noch mehr sein, sonst macht das einfach keinen Sinn. Temporär muss man immer mal mit ein paar Rückschlägen rechnen, temporär muss man vielleicht auch mal Kompromisse machen, aber ich kenne ja auch Leute, die sind seit 4, 5, 6, 8, 10 Jahren unterwegs, machen immer noch kein großes Geld und träumen immer noch von einem großen Payday, bauen sich da was auf für die Zukunft, was sie mir immer wieder erzählen, das ist aber leider einfach nur Selbstbetrug. Und deshalb glaube ich, ist es nicht schlimm, wenn es bisher nicht geklappt hat. Blöd ist nur, wenn man die Strategie nicht verändert, weil Ehrgeiz, Ausdauer, Disziplin mit der falschen Strategie ist einfach nur dumm. Und ich hatte jetzt gerade wieder jemanden in Frankfurt auf meiner Roadshow, ziemlich netter Mensch, promoviert, also auch nicht blöde im Kopf, hat vieles im Leben schon ganz gut hingekriegt, verdient aber auch im 5. Jahr immer noch nicht mehr als 50.000 Euro mit seinem Unternehmen da, hat diesen großen Traum, aber wenn man nach 5 Jahren sich da letztlich auch keinen Schritt nach vorne bewegt hat, man hat zwar ein paar neue Kunden gefunden, man hat ein paar Bestandskunden auch zufriedengestellt, man hat hier und da mal ein bisschen was erreicht, aber letztlich finanziell nichts dazu verdient und keine größeren Steigerungen festgestellt, dann muss man sich vielleicht irgendwann auch einfach mal überlegen, möchte ich das nicht vielleicht hier so in meiner Freizeit als Hobby weiter betreiben und mich beruflich einfach mal einem anderen Thema widmen oder auch mal Hilfe holen, damit ich einfach mal einen komplett neuen Blick auf das Ganze kriege. Weil immer dann, wenn es bei dir nicht so gut läuft oder du gar nicht weißt, ob es gut läuft oder gut oder nicht gut läuft, würde ich mir gar nicht nur Gedanken über mich selber und meine Sicht auf die Dinge machen, sondern ich würde vielleicht auch einfach mal einen Fremdvergleich anstellen. Ich würde vielleicht einfach mal gucken, was machen andere im ähnlichen Markt, in einer ähnlichen Branche, vielleicht auch in einer ähnlichen geografischen Region. Und wenn du merkst, dass es bei denen deutlich besser läuft, dann weißt du einfach, es geht. Und wenn es bei denen allen schlechter läuft, dann weißt du vielleicht, dass die ganze Branche keine Zukunftschancen hat und dass es auch keinen Sinn macht, dass du da weiter leidest. Und dann würde ich mich da vielleicht einfach nochmal neu ausrichten. Es gibt ja in jedem Markt immer Gewinner und Verlierer. Und es gibt natürlich auch immer dieses Gros der Masse, also die häufigsten Unternehmen, die alle dem gleichen Prozess folgen. Und du musst halt die ausblenden und dich auf die linken und rechten, also wenn du eine Skala betrachtest, Extreme konzentrieren. Was machen die Schlechten alle irgendwo gemeinsam, dann weißt du, was du nicht machen solltest und was machen die Guten alle gemeinsam, dann weißt du, was du machen solltest und dann wirst du dadurch automatisch schon erfolgreicher werden. Aber du musst eben auch schaffen, dass deine Mitarbeiter selbstständig denken und vor allen Dingen auch verstehen, was die eigentliche Aufgabe eines Unternehmers ist. Es gibt von Peter Drucker, einem der bedeutendsten Management-Gurus unserer Zeit, der viel Einfluss auf Konzerne in den Vereinigten Staaten und vielleicht auch weltweit hatte, der unzählige Bücher geschrieben hat, ein Zitat, wo er sagt, die Aufgabe des Unternehmers besteht im Kern darin, Ressourcen aus Bereichen niedriger Produktivität in Bereiche höherer Produktivität zu verlagern, zu verschieben. Und letztlich kann man das einfach genauso sehen. Du musst halt immer wieder schauen, wie kann ich durch irgendwelche anderen Aktivitäten meine Ressourcen profitabler einsetzen. Und dabei solltest du dich nicht dadurch leiten lassen, was du bisher immer gemacht hast, sondern immer auch nach Wegen suchen, was macht zukünftig Sinn, um nicht in der Falle zu enden, dass man mal was gefunden hat, was läuft und dann die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung verpennt. Jetzt ist es aber so, dass du ja gerade in einem Unternehmen die Schwierigkeit hast, dass du, wenn du Sachen verkaufst, du dadurch Geld verdienst, dass du bestimmte Aufgaben für Kunden erledigst. Gerade wenn du Dienstleister bist, irgendwelche Serviceleistungen erbringst. Das machst du, wenn du ein vernünftiges Unternehmen hast, nicht alles selber, sondern dafür hast du dann Mitarbeiter, nennen wir sie einfach mal Servicetechniker. Diese Servicetechniker machen Dinge für Kunden gegen Geld, die sie selber niemals beauftragen würden. Und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass sie das ja selber können. Also ich habe jetzt gerade hier eine neue Waschmaschine liefern lassen. Da kommt ja jemand vorbei, der recherchiert die am Markt, macht irgendeinen Vorschlag, kauft die ein, packt die ins Auto, fährt die hierhin, trägt die in den Keller, montiert mir die, schließt die an diese Wasserleitungen an, macht vielleicht eine Grundprogrammierung und den ersten Probewaschlauf, dann macht er da die Übergabe, dann nimmt er das alte Gerät wieder mit und verschwindet. Und dafür kriegt er ja deutlich mehr Geld, als die Waschmaschine im Einkauf gekostet hat. Das ist ja sein Geschäftsmodell, den Service drumherum zu verkaufen. Und der selber würde das ja niemals einkaufen, der würde das einfach alles selber machen, weil er ja weiß, wie es geht. Und deshalb ist es auch unwahrscheinlich, dass dieser Mitarbeiter, wenn er bei mir ist, mich beispielsweise auf meine anderen Waschmaschinen anspricht oder auf meine anderen Trockner anspricht, ich habe ja mehrere von den Geräten, um dann vielleicht einfach mal vorzufühlen, ob ich plane, auch die anderen Geräte, die ja nicht neu sind, mal zu ersetzen. Oder ob ich vielleicht noch Interesse an anderen Geräten habe, weil ich ja erkennbar bereit bin, auch mehrere Geräte zum selben Zweck irgendwo aufzustellen und vielleicht auch abseits dessen, was die Masse so kauft, Investitionen zu tätigen. Ich habe auch zwei Spülmaschinen und ein paar andere Sachen, vielleicht alles mehrfach. Aber für mich macht das halt alles Sinn. Dieses Verkaufschancen erkennen ist eine Thematik, die man im Vertrieb trainieren sollte. Das ist auch eine Fähigkeit, die man im Unternehmen kommunizieren sollte, dass jeder in der Lage ist, Verkaufschancen zu erkennen, Kaufsignale zu identifizieren. Sagt dir ein Kunde beispielsweise, können Sie das liefern? Haben Sie das auch im Portfolio? Bis wann wäre das verfügbar? Ist das machbar? Sind das ja Hinweise darauf, dass Interesse an irgendetwas besteht? Und das kann man natürlich dann auch ein bisschen konkreter bearbeiten und adressieren und im Idealfall daraus auch Aufträge generieren. Was aber die wirkliche Kunst ist, ist Verkaufschancen selber zu generieren. Das heißt, einen Job bei einem Kunden zu machen, und während man an dieser Aufgabe arbeitet, einfach mal links und rechts über den Tellerrand zu schauen und aktiv Vorschläge zu machen, welche Art Investitionen zusätzlich getätigt werden könnten, um zum Beispiel für den Kunden mehr Komfort, mehr Planbarkeit, höhere Sicherheit, höhere Kosteneffizienz oder was auch immer zu erreichen. Das Problem ist aber, dass Mitarbeiter das ja häufig nicht gelernt haben. Gerade wenn wir über dieses Thema Servicetechniker sprechen, ist es ja so, dass diese Leute häufig in abarbeitenden Rollen angelernt werden. Die starten irgendwann in so einen Beruf mit ihrer Ausbildung, lernen irgendwelche technischen Fähigkeiten, lernen irgendwas zu schrauben, irgendwas zu installieren, irgendwas zu verkabeln, irgendwas vielleicht auch zu fixen, wenn es da Probleme mit gibt und irgendwelche Fehlermeldungen zu bearbeiten. Aber dieser kommunikative Teil, dieser ich spreche Leute aktiv auf Sachen an, ich weise auf bestimmte Dinge hin, ich gebe Hinweise über meinen eigentlichen Auftrag hinaus, das ist ja vielen nie wirklich auch vermittelt worden und deshalb wird es einfach gar nicht gemacht aufgrund von Unkenntnis. Und der zweite Punkt ist, es wird häufig auch nicht gemacht aufgrund von Unfähigkeit. Wenn man nicht gelernt hat, Menschen aktiv anzusprechen, Menschen auf irgendwas hinzuweisen, dann fühlt man sich bei dieser Aktivität ja automatisch unwohl. Und das ist ja dann ganz normal, dass man dieser Situation ausweicht, diese Situation versucht zu vermeiden. Wenn du beispielsweise Angst hast, vor anderen Menschen zu reden, würdest du ja alles versuchen, um nicht in die Situation zu kommen. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du sitzt in so einem Stuhlkreis und jeder muss was sagen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass du kurz bevor du dran bist, merkst, oh, ich muss doch mal eben auf Toilette oder dir ganz schnell noch irgendeinen Muffin oder was bei solchen Runden verfügbar ist, in den Mund dübelst, um dann einfach einen klaren Hinweis geben zu können, warum du jetzt gerade nicht sprechen kannst. Andere hingegen, die sich jedes Mal freuen, wenn sie die Gelegenheit haben, was zu erzählen, würden dann über die normale Redebeitragsgrenze hinaus einfach deutlich mehr Input geben, weil sie sagen, naja, wenn mir schon mal einer bereit ist zuzuhören, dann nutze ich diese Bühne auch und versuche da einfach maximal Zeit drauf zu verbringen. Und an diesem einfachen Beispiel erläutert, nochmal für dich, Leute machen automatisch die Dinge öfter, lieber und teilweise aus eigenem Antrieb heraus, die sie gut kennen und können und denen sie sich gewachsen fühlen, mit denen sie positive Ergebnisse verbinden und vermeiden alles, wo das nicht gegeben ist. Deshalb musst du das trainieren. Du musst mit den Leuten immer wieder auch Kommunikationstrainings machen und du musst mit denen vor allen Dingen auch vertriebliche Argumentationstrainings machen, weil ich einfach glaube, dass im Unternehmen jeder verkaufen sollte. Vom Auszubildenden über die Buchhaltung bis zum Geschäftsführer hat ja jeder, der Kundenkontakt hat, immer wieder die Möglichkeit, einen Kontakt davon zu überzeugen, du bist bei uns richtig, wir wissen dich wertzuschätzen, wir können dir helfen, wir wollen dir helfen und wir würden dir gerne immer wieder auch Vorschläge machen, mit welchen Investitionen du dein Leben unterm Strich verbessern kannst. Und das muss aber trainiert werden, damit sich da keiner gezwungen fühlt, Leuten irgendwas aufzuschwatzen. Die Leute müssen Spaß an dieser Tätigkeit entwickeln und sie müssen auch erkennen, welchem Kundenklientel kann ich welche Art Vorschläge machen, um ein positives Erlebnis zu erreichen. Also es ist ja so, ich habe jetzt vor einiger Zeit mit meinem besten Freund zusammen einen Sägekurs gemacht. Wir haben einfach gesagt, komm, wir machen mal so einen Kettensägenlehrgang, haben uns da bei so einer Schule da angemeldet und haben dann da an einem Wochenende einfach mal mit einer Kettensäge gelernt, wie das richtig funktioniert. Liegendes Holz, so schräg stehendes Holz, kleines Holz, großes Holz, Holz mit Spannung, ohne Spannung zu sägen, ohne dass die Säge verkeilt, ohne dass die Säge ja vielleicht kaputt geht und ohne dass die Säge vielleicht stumpf wird, weil wenn du falsch sägst, kann das durchaus mal passieren. So, und da war da ein Seminarleiter, Robin hieß der, ein mega cooler Typ, mit dem hat man richtig viel Freude. Der hat nicht nur Spaß an seinem Unterricht gehabt, sondern eben auch Spaß am Fortkommen der einzelnen Teilnehmer. Und dann hat er uns irgendwann gesagt, Jungs, wollt ihr nicht mal richtig sägen kommen? Und dann meine ich so, wie meinst du das? Dann sagt er, naja, wir haben noch einen zweiten Kurs. Und zwar geht es bei dem zweiten Kurs darum, ihr fällt den ganzen Tag nur Bäume. Und dann habe ich gesagt, ja, wie meinst du das? Dann sagt er, naja, es gibt so Waldstücke. Da sagt der Waldeigentümer, ich will jetzt hier eine Wiese machen oder ich will, dass diese Bäume da verschwinden oder die Bäume sind vielleicht auch beschädigt durch irgendwelche Borkenkäfer und damit eine Gefahr für die Leute, die durch den Wald laufen. Und man hat ja auch so eine Verkehrssicherungspflicht als Waldbesitzer. Und dann hat der natürlich immer die Wahl zu überlegen, eine eigene Truppe zu bezahlen, die das alles umlegt oder sich einfach mit solchen Forstschulen in Verbindung zu setzen und zu sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr am Wochenende einen Lehrgang machen, sägt einfach alle Bäume um. Und dann sind wir wirklich los und haben dann den ganzen Tag nur Bäume gefällt, was wirklich cool war, weil du musstest die nicht wegräumen. Du konntest dir einfach irgendeinen dicken Baum da im Wald aussuchen und sagen, den fälle ich jetzt. Dann hast du da einfach sichergestellt, dass die anderen, die an dem Kurs teilgenommen haben, nicht in der Nähe waren, damit den keiner auf die Mütze kriegt. Und dann hast du immer in Zweierteams diesen Baum umgesägt. Ne, muss einen Keil reinschneiden und dann fällt er einfach irgendwo hin. Und dann haben wir uns natürlich immer die ganz großen Bäume rausgesucht, weil wir gedacht haben, naja gut, wenn wir hier einen Fehler machen, haben wir ja immer noch einen, der uns was beibringt. So einen kleinen Baum zu fällen ist ja irgendwann dann auch einfach, aber so ein großer Baum, der hat halt auch schon eine gewisse Challenge dabei. Und wir haben es auch tatsächlich nicht bei jedem Baum hingekriegt. Manchmal verkeilt sich dann doch was, manchmal dreht er sich in die falsche Richtung, manchmal passiert irgendwie was anderes oder der fällt gegen den Nachbarbaum und dann hängt er so in der Luft, dann musst du da irgendwie nochmal dran, aber dann brauchst du so Spezialwerkzeug. Und da hat der Robin uns bestmöglich bei unterstützt. Aber wir waren so begeistert von diesem Folgekurs, dass wir gesagt haben, hör mal, lass uns das in Zukunft öfter machen. Es gibt jetzt weiterführende Kurse, die interessieren uns überhaupt gar nicht, weil wir wollen ja keine Baumfäller werden und uns da irgendwie ein zweites Einkommen vielleicht in der Freizeit mit verschaffen. Aber Bäume fällen ist schon irgendwie eine schöne Sache. Vor allen Dingen, wenn es dann ja auch noch ohnehin gemacht werden muss und wir nicht einfach nur irgendwelche Wälder zerstören. Das Schöne ist halt auch, dass du den nachher nicht kleinschneiden und wegräumen musst, weil auf Holz schleppen hätte ich ja jetzt nicht so viel Spaß gehabt, aber ein bisschen mit der Axt da drin rumhacken, das war ja nochmal ganz lustig. Aber es ging einfach nur darum, wir haben einfach nachher dem Robin mehrfach Danke gesagt, dass er uns aktiv mehrfach auf diesen Kurs hingewiesen hat, weil wir wären ja selber nicht auf die Idee gekommen. Und damit trägt er ja dazu bei, dass seine Kunden begeisterter sind. Damit trägt er bei, dass eine stärkere Kunden-Unternehmer-Beziehung, also Kunden, wir haben ja eine stärkere Beziehung zu dem Unternehmen aufgebaut, weil wir uns mehrfach jetzt schon getroffen haben. Wir haben Potenzial für Weiterempfehlungen und wir sind auch noch dankbar, weil er uns einfach zusätzliche Investitionsmöglichkeiten aufgezeigt hat, die ja für uns nur Freude ausgelöst haben. Und genau darum geht's. Du musst deinen Leuten beibringen, dass Verkaufen eine häufig lebensbereicherndere Erfahrung für den Kunden sein kann, wenn der Bedarf richtig eingeschätzt wird. Und wenn man den Bedarf nicht genau kennt, kann man einfach fragen, haben Sie daran Interesse, dass ich Ihnen das mal vorstelle, dass wir darüber mal sprechen, dass wir das und das tun. Und dann musst du den Leuten einfach beibringen, wie man dann daraus auch vielleicht ein vernünftiges Verkaufsgespräch ableitet, damit das nicht immer nur damit endet, ja, da wird sich mal einer bei Ihnen melden, der wieder bei Null anfängt, ohne diesen Moment, den du da gerade geschaffen hast, nutzen zu können. Und das ist aber jetzt Vertrieb. Das andere Thema, was ich meine, ist, du musst halt auch manchmal gucken, dass Leute einfach verstehen, dass bestimmte Dinge, die man machen könnte, einfach auf der Arbeit keinen Sinn ergeben. Also wenn du beispielsweise da Leute dafür bezahlst, dass die da im Internet rumrecherchieren und gucken, ob du Klopapier oder Putzmittel oder anderes Zeug günstiger kriegst, ist Zeitverschwendung. Wenn du jemanden hast, der mit dem Dienstwagen 20 Minuten ans Ende der Stadt fährt, weil er da an der Jet-Tankstelle günstiger tanken kann, Zeitverschwendung. Wenn du Top-Leute hast und die machen sich selber Gedanken um ihren Reifenwechsel, anstatt den Azubi damit zu beauftragen, Zeitverschwendung. Wenn du beispielsweise jemanden hast, der richtig gut ist, wenn er Sachen abarbeitet, aber der permanent irgendwelche telefonischen Anfragen von Kunden beantwortet, die jeder andere auch beantworten könnte, oder der durch telefonische Kontaktaufnahme von Kunden rausgerissen wird, ist Zeitverschwendung. Deshalb brauchst du dafür Strukturen. Schaffst du eine Dispo, die nimmt dir Telefonate entgegen und steuert das Ganze intern. Also du musst den Leuten einfach immer wieder beibringen, was sie wirklich pro Minute kosten und dann auch irgendwie die dafür sensibilisieren, dass es ihr persönlicher Ansporn sein muss, diese Zeit immer auch gut zu investieren. Das geht aus meiner Sicht so weit, und ich weiß, an der einen oder anderen Stelle mache ich mich jetzt bei denjenigen, die Mitarbeiter sind, nicht beliebt, aber wenn du Leuten wirklich Handlungsfreiheit gibst und wenn du Leuten wirklich auch Vertrauen schenkst und wenn du Leuten auch wirklich eigene Projekte ermöglichst und wenn du Mitarbeitern erlaubst, sich auch eigenständig zu organisieren, dann geht das aus meiner Sicht so weit, dass wenn dann montags morgens jemand feststellt, er hat irgendwie Magenschmerzen und muss sich da dreimal übergeben, dann meldet man sich dafür nicht den ganzen Tag krank. Dann stellt man einfach fest, okay, das ist jetzt mal gerade heute Morgen etwas unangenehm, dann muss man vielleicht auch einfach mal ein bisschen Pause machen, dann muss man vielleicht mal ein bisschen Tee trinken, dann muss man vielleicht auch mal eine Womix oder irgendwas nehmen. Und dann kann es natürlich sein, dass man auch mittags schon wieder eigentlich in der Lage wäre, im Homeoffice ohne Kundenkontakt bestimmte Jobs zu erledigen. Und dann muss man einfach mal sagen, okay, wenn ich jetzt montags das nicht auf die Reihe gekriegt habe, weil ich einfach gesundheitlich nicht gut dran war, dann muss ich das eventuell einfach am Samstag mal nacharbeiten, weil ich bin ja meiner Firma auch ein Arbeitsergebnis schuldig. Ich habe nichts dagegen, wenn einer zwischendurch einfach mal erkennt, ich kriege heute nichts auf die Kette, ich muss jetzt mal zum Friseur, ich muss jetzt mal einkaufen, ich muss jetzt mal irgendwas anderes machen, weil das Arbeitsmodell, in dem sich viele unserer Mitarbeiter befinden, ist einfach Quatsch. Es ist doch die Theorie, dass jeder von Montag bis Freitag in der Lage ist, richtig gute Leistung zu erbringen. Wenn du Zweifel daran hättest, würdest du die Leute hier entlassen und Samstags, Sonntags dann im Prinzip Freizeit hat, um sich zu erholen oder sich seinen eigenen Prioritäten und Hobbys zu widmen. Aber jeder von uns Chefs und Chefinnen weiß doch, dass es einfach auch mal passiert, dass du nachts schlecht schläfst, dass es dir nicht so gut geht, dass du dich erkältet fühlst, dass du, weiß ich nicht, Durchfall hast, dass du vielleicht Halsschmerzen hast, dass du Kopfschmerzen hast, dass die Nase zu ist und du einfach deshalb irgendwie so ein bisschen gebremst bist. Aber was passiert denn dann? Dann arbeitet man einfach an einem anderen Tag mal ein bisschen länger, dann arbeitet man einfach am Wochenende mal ein bisschen nach, weil die Arbeit muss doch fertig werden. Das kann doch nicht sein, dass die Kunden warten und dass man dauernd Termine verschieben muss, nur weil man irgendwie mal einen kleinen gesundheitlichen Rückschlag erlitten hat. Das geht ja sogar so weit, dass ich auch nicht verstehe, dass Mitarbeiter, die krank sind, nicht alles tun, um wieder gesund zu werden. Also wenn jetzt jemand so einen kleinen grippalen Infekt hat, der ist ja nicht immer gleich mit 40 Grad Fieber verbunden, der ist ja auch manchmal einfach nur mit ein bisschen Fieber verbunden und ein bisschen Schmerz und ein bisschen Einschränkung, dann nimmst du mal zwei Aspirin-Komplex gleichzeitig, dann dauert das einen Augenblick und danach bist du wieder arbeitsfähig. Es hat doch Gründe, warum Selbstständige nicht einfach permanent ausfallen, und dann gibt es aber andere Mitarbeiter, die sind 5 oder 10 Tage am Stück krank, wegen irgendeiner Sache, die man auch mit einfachen Medikamenten behandeln kann. Und ich habe das ja im Laufe meines Lebens mit vielen Mitarbeitern schon besprochen, und da gibt es halt immer wieder Leute, die wollen keine Medikamente nehmen, weil sie da irgendwie sagen, ich bin nicht so der pharmazie-affine Mensch. Ja gut, kannst du machen, dann nimm Urlaub. Das ist einfach nicht fair dem Arbeitgeber gegenüber. Wenn du einfach nicht bestmöglich deinen Beitrag leistest, um wieder auf Kurs zu kommen, kannst du dich nicht auf Kosten des Arbeitgebers ausruhen. Das muss man den Leuten aber mal beibringen, weil die haben das ja so noch nie gehört. Die zweite Sache ist aber auch die, es gibt Leute, die wollen keine Medikamente nehmen, weil kauf mal in der Apotheke ein bisschen Nasenspray, ein bisschen Aspirin-Komplex, vielleicht für nachts Weg Medi-Night, und dann holst du noch Dorithrin-Halstabletten zwischendurch. Und dann hast du im Endeffekt eine ganz gute Grundausstattung, um einfach mal, wenn du so ein bisschen Erkältungssymptome hast, dich wieder auf Kurs zu bringen, aber dann bist du auch mal schnell 45 Euro los. Und das ist dem einen oder anderen einfach zu viel Geld. Ich habe damals dazu eine sehr elegante Lösung gefunden, die würde ich jedem Einzelnen erzählen, wie die geht, weil die richtig gut funktioniert hat, und ich habe die auch anderen Unternehmern und Unternehmerinnen im persönlichen Gespräch schon erläutert, die will ich aber nicht hier in der Öffentlichkeit kundtun mit Leuten, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe, weil man hat ja als Arbeitgeber auch immer so ein paar Regeln, die man einhalten muss, die der Gesetzgeber gut meint, die aber einfach aus meiner Sicht an verschiedenen Stellen Quatsch sind, und die Mitarbeiter sehen auch die Vorteile, wenn man das anders macht, aber das kann man halt nicht so offiziell tun. Also es gibt da Möglichkeiten, Aber mir geht es eben darum, dass wenn jemand krank ist und sich einfach mal kurz nicht gut fühlt, ja, dann machst du halt eine Pause und dann holst du die Arbeit mal nach. Dann kannst du abends mal nicht zu deinem, Kochkurs gehen oder zu deinem Sportrunde oder zu deinen sonstigen Veranstaltungen. Dann musst du halt einfach mal abends ein bisschen länger arbeiten. Dann musst du halt auch am Wochenende nochmal ran, wenn es nicht fertig ist. Und das muss man den Leuten einfach mal beibringen, dass sie einfach auch eine Ergebnisverantwortung haben und nicht einfach nur eine Anwesenheitspflicht. Und das meine ich eben. Du musst den Leuten unternehmerische Verantwortung dadurch beibringen, dass du ihren Beitrag zum Gesamtergebnis ihnen wirklich vor Augen führst und ihnen auch klar machst, was alles nicht passieren wird, wenn sie ihren Beitrag nicht leisten und wie sie dann vielleicht auch durch fehlenden Beitrag die Teamleistung unmöglich machen, weil ja häufig komplexe Arbeitsergebnisse auch von der Zusammenarbeit von vielen Leuten abhängig sind. Wenn man das denen aber mal beibringt, dann werden die das im ersten Moment, wenn das ein radikaler Shift ist, vielleicht auch als Druck, als unnötige Schikane, als ja, unfair und vielleicht auch unangemessen einstufen. Wenn man den Leuten das aber dauerhaft vermittelt und dann aber auch in den anderen Zeiten, wo sie nicht krank sind, einfach mal die Vorteile davon aufzeigt, wie schön das ist, wenn man eigenverantwortlich arbeiten kann, wenn man selber auch mal sagen kann, dafür bin ich nicht der Richtige, die Aufgabe gebe ich ab, wenn man selber sagen kann, hier die Aufgabe würde ich gerne vom Kollegen übernehmen, weil ich glaube, dass ich das besser kann, wenn man dann auch vielleicht selber mal in die Lage kommt, die Gesamtverantwortung nach außen zu repräsentieren und einem Kunden gegenüber zu sagen, das habe ich und mein Team gemacht oder ich alleine, dann kriegt man dafür ja vielleicht auch mal die Lorbeeren. Und das ist natürlich auch dann damit verbunden, dass du als Chef oder Chefin den Leuten halt auch mal die Möglichkeit gibst zu glänzen. Manche von euch kontrollieren ja, was eure Mitarbeiter auf Social Media schreiben. Das ist doch absolut indiskutabel. Das Zweite ist, manche von euch feiern sich dafür, dass sie irgendwelche tollen Ergebnisse erreicht haben, obwohl euer Teilbeitrag minimal war und eigentlich die Mitarbeiter den ganzen Job gemacht haben. Ich habe mal für eine Firma gearbeitet, als ich damals mein Studium gemacht habe. Das war so ein duales Studium, da musste ich so Praktika machen. Da hat beispielsweise ein Vertriebler immer wieder berichtet, dass er teilweise mit großen Firmen wie Telekom, Allianz und vielen anderen Konzernen über Monate richtig gute Deals vorbereitet und nahezu finalisiert hat. Und dann ist zur Unterschrift der Chef hingefahren und hat dann hinterher in der ganzen Firma erzählt, er hätte wieder einen Auftrag bei der Telekom geholt, er hätte wieder einen Auftrag bei der Allianz geholt. Und das ist ja einfach armselig. Deshalb, das ganze Konzept ist ziemlich komplex und setzt halt eine veränderte Arbeits- und Denkweise auf verschiedenen Ebenen voraus. Ich möchte dich in dieser Folge einfach mal daran erinnern, dass da auch immer auch eine gewisse Arbeit mit verbunden ist, die auf deinem Schreibtisch gestemmt werden muss. Und wenn du dazu Hilfe brauchst, weil du sagst, die Vorteile sind schon überwiegend, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Insbesondere weiß ich nicht, wo ich die Leute finde, die so gut sind, dass sie überhaupt eigenständig arbeiten können. Und ich weiß gar nicht, wenn ich die finde, wie ich die bezahlen soll, weil mein Laden das aktuell noch gar nicht zulässt von der Profitabilität. Und wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter einstelle und dem deutlich mehr bezahle, weil der vielleicht besser ist als alle anderen, weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll, dass plötzlich alle anderen auch mehr haben wollen, obwohl die nicht die gleiche Leistung bringen, aber schon jahrelang bei mir sind. Dann lass da gerne mal drüber sprechen, weil das sind ja Themen, die wir für viele Kunden schon gelöst haben und für die es ja auch Lösungsansätze gibt. Du kannst natürlich versuchen, selber welche rauszufinden, aber ich bin ja immer der Freund von Zeit sparen und auf erprobte Mechanismen setzen. Wenn du darüber sprechen willst, einfach über unsere Webseite mal einen Gesprächstermin buchen und ansonsten auf jeden Fall aus dieser Folge diesen Impuls mitnehmen. Mach deine Mitarbeiter zu Mitunternehmern. Keiner von denen wird dann automatisch den Wunsch spüren, sich selbstständig zu machen. Hätte er den, wäre er vielleicht schon auf die Reise gegangen und hätte sich mit der Sache auseinandergesetzt. Aber viele von denen würden dann, nicht sofort, aber über die Zeit, sicherlich die Vorteile eines solchen Arbeitsklimas sehen und dann alle zusammen werden dann bessere Ergebnisse erbringen. In diesem Sinne, melde dich bei uns, wenn du die Umsetzung mit uns angehen möchtest. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.